SWR 2 Tandem.
Ein Zimmermannsgeselle aus Norddeutschland zieht los, um Erfahrungen zu sammeln im Handwerk, auf der Wanderschaft, im Leben. Lothar Nickels hat ihn zufällig getroffen und sich mit Nils Nielsen auf einer Baustelle im Saarland verabredet. Während der Arbeit an einem Carport erzählt Nils von seinem Leben auf der Walz. Lothar Nickels hatte ihn auch gleich erkannt, nämlich an der Kleidung, die einer trägt, wenn er auf der Walz ist.
Das ist halt eine schwarze Schlaghose mit 2 Reißverschlüssen, eine Weste mit 8 Knöpfen für 8 Stunden am Tag. Da habe ich noch mein Jackett, das habe ich jetzt aber nicht an, weil ich arbeite. Ein Frack, ja, die weiße Staude halt, wenn sie halt beim Arbeiten noch weiß bleibt. Dann habe ich natürlich noch meine roten Schlips, Ehrbarkeit genannt. Das ist halt das Zeichen meiner Bruderschaft.
Nils Nielsen sucht eine Mitfahrgelegenheit. Allerdings hat er wenig Glück in dieser Nacht, denn seine traditionelle Zimmermannskluft scheint für viele Fahrer Grund genug zu sein, ihn stehen zu lassen.
Man erkennt sich auf jeden Fall auch gegenseitig und man wird auch erkannt. Ich sag mal, wenn man jetzt arbeitslos durch die Gegend zieht und der Zimmerermeister sucht einen oder welcher Meister auch immer, es gibt ja nicht nur Zimmerleute auf Wanderschaft, der kommt dann um die Ecke und sagt, ey, pass mal auf, ich habe hier noch einen Arsch voll Arbeit, und drehst dich um und arbeitest mit, sofern du nichts vorhast. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber manchmal passiert das schon, dass man beim Trampen mitgenommen wird und direkt Arbeit bekommt oder durch irgendein Dorf läuft und direkt Arbeit bekommt.
Letztes Jahr im November auf einer Autobahnraststätte nachts um 12:30 treffen wir uns zufällig. Ich bin gerade dabei, meinen Wagen zu tanken, da sehe ich, dass Nils Nielsen an meine Zapfsäule kommt. Unaufdringlich fragt er mich, ob ich ihn ein Stück mitnehmen könne. Wir wechseln ein paar Sätze, die schnell meinen ersten Eindruck bestätigen, dass ich es hier wohl mit einem angenehmen Menschen zu tun habe. Also sage ich, klar, kein Problem, gehe zur Kasse und nachdem wir zusammen am Parkplatz noch eine Zigarette geraucht haben, geht's los.
Ich habe da, weiß nicht, bevor du gekommen bist, glaube ich, 4 Stunden, das war ja mitten in der Nacht, auf der Raste gestanden und hatte auch nicht mehr wirklich Lust. Aber das gehört einfach dazu, dass man, auch wenn man mal irgendwo strandet, wo man nicht sein will, damit umgehen kann. Ganz einfach. Also das ist immer wieder aufregend und toll, auf jeden Fall.
War ganz schön kalt in der Nacht, ne?
Das war, ganz schön kalt. Das hat man mir, glaube ich, auch angesehen.
Und du hattest da schon auch einige Leute gefragt, ob die dich mitnehmen?
Ja, habe ich einige Leute gefragt. Also was ich dann persönlich nicht verstehen kann, ich wollte nach St. Wendel und habe auch jemanden mit St. Wendler Kennzeichen kennengelernt. Der ist dann mit dem Anhänger gefahren und hatte halt Platz im Auto. Und ich kann es ja nicht verstehen, wenn man Menschen sieht. Ich meine, ich sehe ja nicht aus wie ein Penner oder sonst irgendwas. Oder ich meine, selbst wenn man die Kluft nicht anhat und irgendwie von A nach B will und es ist wirklich schweinekalt draußen, das verstehe ich halt nicht, wieso irgendwelche Leute dann sagen, ja, ich fahre nach St. Wendel, aber keine Lust gerade mitzunehmen. Ich meine, das ist ja nur keine Qual, man muss sich auch nicht zwangsweise unterhalten. Ich meine, das ist einfach nur, okay, man kann da keinen überreden, das ist nur eine Frage. Und Nein sagen ist jedem erlaubt, aber mir fehlt da das Verständnis dafür, dass man gerade in solchen Situationen Nein sagt. Ich meine, er wird wahrscheinlich auch keine wichtigen Termine mehr um 12:30 gehabt haben, das kann ich mir nicht vorstellen.
Wichtige Termine habe auch ich um diese Uhrzeit nicht mehr, dafür aber einen interessanten Gesprächspartner in meinem Wagen. Nils Nielsen erzählt mir, dass er Zimmermannsgeselle auf Wanderschaft sei. Seinen nächsten Auftrag hat er in der Nähe von St. Wendel im Saarland. Mich fasziniert dieses Leben, ich würde gerne mehr davon hören. Ich schlage vor, ihn in den nächsten Wochen in St. Wendel zu besuchen. Als ich nach seiner Handynummer frage, überrascht er mich. Ein Handy sei auf Wanderschaft nicht erlaubt. Das Wichtigste wäre, sich bei Verabredungen auf den anderen verlassen zu können. Trotzdem sollten wir vorher aber nochmal miteinander Kontakt aufnehmen, sage ich. Also schreibt Nils Nielsen mir die Handynummer seines Arbeitskollegen Philipp in St. Wendel auf die Rückseite eines Tankbelegs, den ich aus dem Handschuhfach krame. Einige Tage später rufe ich diese Nummer an. Wie erwartet ist Philipp am Apparat, kurz darauf Nils Nielsen selber. Ohne langes Hin und Her verabreden wir uns für den 14. Dezember auf einer Baustelle im Saarland. Mehr braucht es nicht.
Ohne geht gar nicht. Ich meine, eine Absage zu machen, funktioniert ja zum Beispiel gar nicht. Mal kurz anrufen und sagen, schaffe ich nicht, gibt's nicht. Und wenn man sich irgendwo trifft, dann wartet man halt, bis derjenige kommt. Und wenn man halt die Schnauze voll hat, dann lässt man eine Nachricht irgendwo, zum Beispiel im Rathaus vom Bürgermeister, und sagt ihm dann halt Bescheid. Wenn nochmal einer durchkommt, dann sagt ihm bitte, ich bin weitergezogen da und dahin. Und er wäre derjenige, der später gekommen ist, auch sich daraufhin aufmachen, um einen zu finden. Gehe ich von aus. Also bis jetzt habe ich noch nie eine Verabredung verpasst. Teilweise war es so ein Dreivierteljahr vorher, ohne irgendwelchen Kontakt dazwischen durchzuhaben. Hat immer geklappt.
Auch unsere Verabredung zum Interview klappt. Zwischen unserem ersten Treffen auf der Autobahnraststätte und meinem Besuch heute liegen etwa 3 Wochen und ein kurzes Telefonat, in dem wir den genauen Ort und die genaue Uhrzeit abgesprochen haben. Es ist kurz vor Weihnachten. In der Nähe von St. Wendel soll Nils Nielsen zusammen mit seinem Zimmermannskollegen Philipp ein Carport bauen. Damit das zügig geht, müssen die beiden heute erstmal die etwa 10 Meter langen Balken vorbereiten.
Lass erstmal gucken, dass wir die Dinger nachfinden.
Ja. Das ist eigentlich. Ja, ich fetz gerade mit der Kette, das ist einfacher.
Als Laie ist es wahrscheinlich nur ein Haufen Holz. Ja, das sind halt andere Dimensionen. Wir haben hier ziemlich groß dimensioniertes Holz. Ich meine, die meisten Leute kennen es nur, wenn die Zimmerleute mal kommen und ein Dach bauen, da geht alles immer ratzfatz. Und damit es ratzfatz geht, muss man halt 1 bis 2 Tage vorher die Sachen zusammenschneiden, dass es halt ein großes Puzzle wird sozusagen. Da muss man halt die Sachen nummerieren und wissen, wo was hingehört. Ja, und dann fügt man dann nachher, morgen hoffentlich, einfach 1 und 1 zusammen und dann wird es auch hoffentlich ganz schnell gehen.
Vor mehr als 2 Jahren hat er seine Heimatstadt Eckernförde zwischen Kiel und Flensburg verlassen. Seitdem ist er auf Wanderschaft. 3 Jahre und 1 Tag darf er sich in dieser Zeit seinem Zuhause nur bis auf 50 Kilometer nähern, erzählt er.
Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Und wenn man auf die Landkarte guckt und guckt, wo man zu Hause ist, dann sind es eigentlich die 50 Kilometer Umkreis. Und das ist halt alles Heimat. Und man soll halt nicht nach Hause, man soll halt in der Fremde bleiben.
Und warum soll man das machen überhaupt?
Früher waren es die Zünfte. Die Zünfte waren ja eigentlich, wenn man es vergleichen will, die Arbeitgeberverbände. Jetzt, wenn man es so in die heutige Zeit setzen will. Und die haben damals gesagt, wenn jemand Meister werden will, dann soll er bitte schön für, das war damals regionabhängig, das hat die heimische Zunft halt gesagt, du gehst jetzt mal für 5 Jahre weg und wenn du wiederkommst, dann kannst du Meister machen. Und da kommt es her. Und ich denke, das, was ich im Handwerk lerne, das lernt man einfach nicht, wenn man einfach zu Hause bleibt und in seiner Lehrfirma bleibt. Oder ja, das ist ja nicht nur das Arbeiten, ganz klar, aber das ist auch einfach mit verschiedenen Chefs reden. Ja, man lernt einfach ungemein in allen Lebenssituationen, meiner Meinung nach. Man weiß, wie es ohne Essen ist, man weiß, wie es mit Schlafentzug ist. Man lernt unheimlich doll, gemeinschaftlich zu denken. Also wenn ich jetzt, sag ich mal, noch 10 Euro in der Tasche, das ist mein letztes Geld. Und ein anderer Wandergesell hat Hunger. Dann sind die 10 Euro meine 5 und seine 5. Das sind so auch so Sachen, die lernt man, glaube ich, nicht, wenn man zu Hause ist.
Wie lange genau er jetzt schon nicht mehr zu Hause gewesen ist, schwer zu sagen. Das sei auch nicht so wichtig, meint er.
Also über 2 Jahre auf jeden Fall. Taggenau kommt es ja nicht an. Wann es die 3 Jahre und 1 Tag sind, das weiß ich schon. Das wäre der 30. November, wo eigentlich meine Reisezeit offiziell um ist. Und dann könnte ich halt wieder nach Hause gehen, ob ich es dann mache. Das ist natürlich die andere Frage. Also 3 Jahre und 1 Tag sind halt Pflicht, aber alles, was drüber hinaus ist, ist halt nur freiwillig. Also ich will auf jeden Fall nochmal nach Nepal. Und ob ich das schaffe, ist halt die Frage. Der Flug kostet ein bisschen Geld. Ich will aber bei einer Hilfsorganisation arbeiten, ob das alles machbar ist. Nach Neuseeland will ich noch, das steht eigentlich schon fest.
3 Jahre und 1 Tag?
Ja.
Warum denn 3 Jahre und 1 Tag? Warum nicht 3 Jahre?
Man soll 1 Tag länger in der Fremde sein, als man in der Lehre war. Die Lehre geht 3 Jahre und der eine Tag ist halt erstmal dafür, dass man 1 Tag länger wegbleiben soll. Und deshalb sagt man auch gerne 3 kurze Jahre und 1 langer Tag, weil der lange Tag steht dann manchmal für ein Jahr, manchmal für 3 Monate, aber manchmal für 2 Jahre.
Wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt auf Wanderschaft zu gehen?
Ja, mehrere Dinge. Man will die Welt sehen, Berufsliebe ist auf jeden Fall ganz weit oben. Kleines bisschen Verrücktheit. Ich meine, am Anfang weiß man nicht wirklich, was einen erwartet. Man findet halt einen Gesellen, der mindestens schon 1 Jahr gereist ist und dann sagt er dann, ja, komm mal mit. Dann kommst du halt mit, packst dir deine Sachen und dann geht's erstmal los. Hört man die Kluft an, sind ganz viele Augen, die einen angucken, ganz ungewohnterweise. Also ich meine, das ist ja nur nicht das Weltbild, dass man mit schwarzer Kluft, mit Hut durch die Gegend läuft und eigentlich im Sonntagsoutfit. Ja, das Weltbild ist halt anders. Jeans, Pulli.
Was haben deine Eltern denn gesagt, dass du denen irgendwann offenbart hast, dass du auf Wanderschaft gehst?
Also, für mich war das eigentlich schon 1 Jahr vorher klar. Dann habe ich halt das immer so angedeutet, dass ich nach der Lehre dann halt abhau. Und erstmal ist halt Unglaube. Ich meine, es passiert ja erstmal nichts. Man sagt, man geht auf Wanderschaft und ja, trifft sich ab und zu mit Wandergesellen. Da kriegen die Eltern aber nicht viel von mit. So gewisse Anlaufpunkte, da kann man halt hingehen. Da sind die am Wochenende hin und wieder mal, wenn sie dann da oben am Arbeiten sind. So war es bei mir. Und dann geht es halt irgendwann Schlag auf Schlag. Dann hat man den Gesellenbrief, dann sagt man, ja gut, ich arbeite noch 2 Monate beim Chef, dann hau ich ab. Und dann, ja, ich weiß nicht was, da sagt man nicht viel. Also ich glaube, das sind relativ viele gemischte Gefühle, die hier beim Eltern dann mitspielen. So, was macht der? Der ist weg und kein Telefon mehr, kein Handy mehr, kein Kontakt mehr.
Wie ist das denn so für dich so in der Zeit, in der wir so leben? Da hat jeder ein Handy. Internetzugang und ist das einfach, darauf zu verzichten?
Für mich ist es Freiheit, nicht erreichbar zu sein. Für mich ist ein Handy eine Verpflichtung. Soll ich ja mal darauf achten, wie oft er angerufen wird und sich über den Anruf freut.
Aber so, du hast mir auch im Auto gesagt, du würdest, wenn du an einem Ort dich für eine gewisse Zeit niederlässt auf der Wanderschaft, dann schon zu Hause anrufen und sagen, hier bin ich und
da ist es. Ja, na klar. Es ist ja auch immer so in der Familie. Die Familie besteht ja nicht aus Mutter und Vater nur, sondern auch aus Oma und Opa. Und wenn man irgendwo ist, dann kann immer was passieren. Und wenn man halt erreichbar ist, dann ist es halt schön, wenn irgendwas passiert, dass man, was schön ist natürlich nicht, aber dann ist man halt erreichbar und man ruft halt ab und zu auch mal an, wenn man auf Arbeit ist. Und ja, dann ruft man halt auch an, wenn man wieder weg ist. Ich weiß nicht, ich habe ab und zu mal Tage, da freue ich mich einfach, meinen Vater zu erreichen. Ich bin halt froh, dass er ein Handy hat und zu erreichen ist.
Aber wenn jetzt da irgendwas passieren würde zu Hause, sagen wir mal ein Unfall oder einer deiner Angehörigen kommt ins Krankenhaus, darfst du dann nach Hause?
Also es gibt Ausnahmefälle, das ist aber nur, eigentlich nur im Todesfall der ersten Generation. Wenn Philipp jetzt noch auf Wanderschaft wäre und meine Oma sterben würde, dann würde ich den Philipp fragen, würdest du mich für die Beerdigung mit nach Hause begleiten? Und dann nimmt man halt einen engen Reisekameraden mit und geht halt zur Beerdigung und danach geht es halt dann direkt weiter. Ich meine, ich stelle mir das ganz schwierig vor, weil die Trauer ist halt überall. Die ist halt nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs. Ich stelle mir aber vor, wenn man das denn deswegen abbricht, macht man sich irgendwann später, glaube ich, Vorwürfe, wo man das nicht zu Ende gemacht hat. Und ich meine, es sind im Endeffekt nur 3 Jahre und 3 Jahre ist nicht die Welt. Die noch dazu? 10 Stück?
Mit einem großen Vorschlaghammer schlägt Nils Nielsen auf die Enden der übereinanderliegenden Holzbalken, um sie zurechtzurücken.
Hört sich an wie dieses, ich weiß gar nicht, wie heißt das eigentlich, dieses, von den komischen, verschieden lange Bambusstäbe, wie heißt das?
Panflöte.
Panflöte, genau. Und das hört sich mal so ähnlich an. Ich sag, das ist die Panflöte für die Großen.
Was ist denn dein Reisegepäck? Was hast du denn so dabei, wenn du unterwegs bist? Weil viel kann das ja nicht sein.
Nö, das ist auch nicht viel. Das ist einfach mein Handgeschirr, mein Abhundgeschirr. Halt alles, was wir jetzt hier mit Maschinen machen, kann ich halt auch damit mit der Hand machen. Also Werkzeug. Aber meine Arbeitsklamotten, die ich jetzt anhab, die ich da an der ziemlich abgeholt habe, die habe ich dann natürlich an. Ein paar Unterhosen, ein paar Hemden, 1-2 T-Shirts, einen Schlafsack und mein Luxusartikel ist eine Hängematte. Sonst habe ich nichts. Das war es auch so ziemlich. Ja, ein paar Socken.
Das, was man halt so braucht, das Wichtigste.
Ja, ich meine, die Sache ist die, also das entwickelt sich aber auch. Am Anfang hat man relativ viel dabei und dann ist man halt auch viel am Ausdruck. Ich meine, ich bin jetzt 2 Jahre unterwegs, dann lernt man schon, also gut, du brauchst halt keine 8 Unterhosen, du brauchst eigentlich nur 4, weil wenn du deine 4 durch hast, dann gehst du eh wieder waschen. Und das sind aber so Sachen, die entwickeln sich und dann wird das Gepäck halt nach und nach auch mal kleiner. Und halt ein Werkzeug, was man 2 Jahre mit sich rumschleppt und halt irgendwann merkt, okay, habe ich noch in keiner Firma gebraucht, das schickt man dann auch irgendwann nach Hause. Braucht man dann eben nicht, merkt man dann mit der Zeit. Also es wird mit der Zeit kleiner. Wird natürlich auch ab und zu mal größer, wenn man mal wieder, braucht man ein paar neue Hemden, da sind alte kaputt, aber man mag sie nicht davon trennen, dann hat man die ja noch zur Arbeit an und dann wird es halt schon mal größer, mal kleiner. Aber naja, zwischen 12 und 15 Kilo bewegt sich das eigentlich immer mit Werkzeug. Mehr ist es nicht.
Gibt es auch Sachen, die du dann auf der Reise, auf der Wanderschaft gesehen hast und mitgenommen hast, weil sie dir gut gefallen haben? Oder lernt man da auch loslassen oder einfach sich einfach nicht so fest an was binden?
Man denkt da wirklich relativ rational und sagt sich halt, okay, muss ich tragen, wenn es schwer ist, dann lässt man es liegen. Da hat man einfach keine Lust zu. Das ist wirklich so. Das ist klar, wenn man irgendwelche tollen Sachen findet, das sind also Kleinigkeiten. Man findet mal einen Korkenhandzieher, der selbst geschmiedet ist und sowas nimmt man halt gerne mit. So, das sind so Kleinigkeiten, die hat man dann bei sich in der Jacke drin und freut sich da auch jedes Mal drüber, wenn man sie benutzen kann. Aber so wirklich große Dinge so, lässt man lieber liegen.
Als wir uns begegnet sind auf dieser Tankstelle, da hattest du auch so einen ganz tollen Stab dabei.
Der Stenz, ja. Der treue Begleiter eines jeden Wandergesellen. Also Stenz ist Rockwelsch, das ist eine Sprache. Und ja, der Stenz heißt halt übersetzt treuer Begleiter und den hat halt jeder Wandergeselle. Sieht abgefahren aus, hat aber die Natur erschaffen.
Der war so gedreht.
Ja, das heißt, der Stock ist eigentlich nicht gedreht. Das ist eine Schlingpflanze, die schlingt sich halt im Uhrzeigersinn um den Baum rum und verhölzert halt über den Winter. Und das ist ein ziemlich langer Prozess. Die Pflanze verhölzert, der Baum will wachsen und die Pflanze schnürt halt den Baum ab und dann entwickelt der Baum halt eine Wulst um diese Schlingpflanze rum und dann gibt es halt ganz abgefahrene spiralenförmige Stöcke.
Was ist das für ein Holz gewesen?
Ich habe Buche. Gibt es aber in allen Hölzern. Also Buche, Eiche, Kiefer, alles, was im Wald wächst, kann so rumwachsen und kann sowas entstehen.
Diese Pflanze, wie heißt denn die, die das da abschnürt?
Geißblatt.
Geißblatt.
Man muss auch wirklich mit offenem Auge durch den Wald gehen, um das mal zu finden. Man muss es auch suchen.
Und du bist losgezogen und hast deinen einfach gefunden?
Naja, man sagt unter Wandergesellen, der Stenz findet einen. Also man geht in den Wald rein und ja, irgendwann ist es halt die Situation, da steht er halt vor einem und schneidet man ihn ab und dann hat man ihn halt.
Das hat ja schon was Faszinierendes, so auch Leben auf der Straße unterwegs zu sein andauernd.
Also für mich ist das Freiheit, ganz klar. Da muss man auch ganz klar am Anfang lernen, mit seiner Freiheit, sag ich mal, umzugehen. Wenn man das fertig mit arbeiten, dann steht dann die Welt wieder offen, man kann hingehen, wo man will.
Was heißt das, man muss das lernen, mit seiner Freiheit umzugehen? Was musstest du da lernen?
Naja, man muss sich mal selbst vorstellen, wenn man jetzt wirklich aufhört zu arbeiten und sagt, mir steht die Welt offen. Ich habe gearbeitet, sagen wir, ich habe jetzt 500 Euro in der Tasche und kann damit machen, was ich will. Ich kann versuchen, irgendwie zunächst nächsten Hafen zu laufen, versuchen anzuheuern und nach Amerika zu schippern oder sonst irgendwas. Man braucht nicht viel Geld, man hat ja seine Hände, man verkauft seine Hände und sein Handwerk zum Arbeiten. Und eigentlich braucht man überhaupt kein Geld, weil man alles kriegen kann. Essen, Trinken ist das Wichtigste und sonst steht dann die Welt offen. Das kann man keinen normalen Menschen, glaube ich, begreiflich machen, wie schön das manchmal ist, wenn man im Regen einschlafen muss und im Sonnenlicht aufwacht, dass man doch über solche Kleinigkeiten noch ziemlich froh ist und einfach mal nach 2 Wochen mal wieder eine Dusche zu haben, was es unter anderem auch gibt. Ja, das ist ein ganz anderes Leben auf jeden Fall.
Denkst du jetzt manchmal schon an das Leben, das du haben wirst, wenn deine Wanderschaft zu Ende ist?
Nö, dafür ist die Zeit zu. Klar gibt es mal ab und zu so kleine Momente, wo man denkt, was mache ich eigentlich danach? Aber die sind bei mir auch ganz schnell verflogen, weil ich habe halt die 3 Jahre, wo ich einfach machen kann, was ich möchte, mehr oder weniger. Und ja, ich will nicht meine Zeit an die Zukunft verplempern. Man lernt auch auf Wanderschaft, dass es immer eine Zukunft gibt. Egal, ob es einem jetzt momentan gerade beschissen geht oder halt super gut, es gibt immer eine Zukunft. Leben und leben lassen, das ist immer ganz wichtig.
Leben und leben lassen ist auch eine Maxim der Gesellenvereinigung, der Niels Nielsen angehört. Der Fremde Freiheitsschacht wurde 1910 in Bern gegründet.
Wir grüßen uns untereinander mit Bruderherz, weil wir auch Brüder für uns sind. Das ist halt unsere Familie.
Und die sind wo?
Die sind überall auf der Welt verteilt.
Die sind überall auf der Welt verteilt.
Also es gibt gewisse Anlaufpunkte in Deutschland. Jetzt zum Beispiel auch hier in Saarbrücken. Und ja, dann trifft man sich halt auch so am Wochenende. Ich meine, ich bin einfach froh, auch wenn jemand vor 50 Jahren gereist ist, das kommen die heißesten Geschichten raus. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach immer wieder schön, das zu hören. Und ich bin froh, einfach in der Gesellschaft zu sein, wo ich mich mit alten Leuten auch ganz frei über Wanderschaft unterhalten kann, die dasselbe durchgemacht haben wie ich. Klar, zu einer ganz anderen Zeit und wahrscheinlich zu ganz anderen Voraussetzungen, aber im Endeffekt machen wir das Gleiche, haben das Gleiche gemacht oder ich mache das Gleiche, was sie vorher gemacht haben und das ist einfach, finde ich, super.
Und die Geschichten, die du dann da hörst von Leuten, die vor 50 Jahren unterwegs waren, wie unterscheiden die sich von denen, die du heute erlebst?
Eigentlich gar nicht großartig. Im Endeffekt, ja, die Geschichten gehen eigentlich immer ums Gleiche, um ganz tolle Arbeit, um komplette Missgeschicke, die auf der Arbeit passiert sind, über die tolle Frau, die einen dann mit dem Stuhl beschmissen hat, weil man dann doch irgendwie Blödsinn gemacht hat. Oder
das ist dir also auch schon passiert?
Ich wurde noch nicht mit dem Stuhl beschmissen, aber mir sind auch schon nicht die tollsten Frauengeschichten passiert, auf jeden Fall, ja. Aber da ist auf jeden Fall meine Gedanken haben die Freiheit in der Geschichte, da will ich keine Geschichten drüber erzählen.
Schade eigentlich. Warum habt ihr eigentlich diesen großen Hut?
Naja, den großen Hut, den habe ich halt zum Arbeiten. Das ist einfach, ja, Wind- und Wetterschutz. Also gut, natürlich der schwarze Hut auch als Zeichen der Freiheit.
Ein schwarzer Hut als Zeichen der Freiheit?
Ja, damals, als das Hütetragen modern war, war Sklaven und Leibeigenen untersagt, Hüte zu tragen, vor allem schwarze Hüte. Und der Geselle hat sich halt angenommen, einen schwarzen Hut zu tragen, weil er ein freier Mensch ist. Und damals durften es halt nur Fürsten und Adelsmenschen. Und war der schwarze Hut, der dann entweder Schlapphut, Zylinder oder Melone ist. Das sind halt diese 3 traditionellen Hutformen, die es auf Wanderschaft gibt.
Hast du auch mal was erlebt in der Zeit, was nicht so schön war?
Natürlich erlebt man Sachen, die nicht so schön sind. Also einige Katastrophen, das war mein erster Tag, wo ich zum Beispiel von demjenigen, der mich mit losgebracht hat, getrennt war. Da bin ich halt unverblümt, habe ich mich irgendwo in die Ecke das war auch schon gegen den Winter hin und bin morgens mit einer kleinen Schneedecke aufgewacht. Dann ist halt einfach nur noch kalt und dann wird nicht warm, weil man kein Zuhause hat. Das sind so Sachen, ich bin alleine aus Rumänien losgetrennt und es war am Wochenende und da war halt Party und Halligalli und das sind halt fremde Sprachen, die man nicht versteht. Dann hatte ich auf einmal einen Pulk von, weiß nicht, 10 bis 20 Leuten hinter mir, die aber nichts Böses eigentlich wollten. Aber wenn man die Sprache nicht versteht, und die waren dann auch nur interessiert daran, was ich mache. Die fanden das halt interessant, ich laufe komisch rum. Aber im ersten Moment ist man alleine in einem fremden Land und hat 20 Leute in der Sicht, die aber eigentlich ansprechen, sondern einfach nur erstmal hinterhergehen. Das ist, ja, ungutes Gefühl, sag ich mal, vor allem, wenn man alleine ist, sich selbst gestellt.
Wie hast du das dann aufgelöst? Wie hat sich das dann geklärt?
Zwei, das waren, glaube ich, auch die beiden Jüngsten. Die haben mich auf Englisch angesprochen und mein Englisch ist auf jeden Fall nicht das Beste, aber ich konnte ihnen ungefähr erzählen, was ich mache. Ob sie es verstanden haben oder nicht, weiß ich nicht. Aber es gab auf jeden Fall keinen Krawall und nichts. Und wir haben uns auf jeden Fall noch nett unterhalten. Die haben mir gesagt, wo ich weiter hingehen kann zum Trampen, wie die Richtung gesagt. Ja, und dann bin ich auch da noch weggekommen.
Und die Menschen lernen sie wahrscheinlich gut kennen. Die Menschheit an sich.
Die Menschheit an sich lernt man ganz gut kennen, ja. Man lernt, dass die Leute nicht mehr wissen, wo sie hinfahren. Ja. Die haben keine Ahnung mehr, echt null, wo sie hinfahren. Also viele, viele Leute verlassen sich einfach nur aufs Navigationssystem. Als Wandergeselle, denn ich meine, dann hat man eine Karte dabei und guckt halt, wo man hin will und kennt auch immer grob den Weg. Oder man kennt mehrere Wege. Die Leute, die unterwegs sind mit Autos, also die fahren von Hamburg aus nach München und man fragt ihn in Hamburg, ob er mit nach Kassel könnte. Das ist nicht deren Richtung. Und jeder, der Deutschland einigermaßen kennt, weiß, dass wenn man die A7 runterfährt, kommt man zwangsläufig an Kassel vorbei. Aber kann ja auch sein, dass die A9 fahren oder nochmal ein Ruhrpott oder was weiß ich. Ja, kann ich mir schlecht vorstellen. Ja, doch, das sind so Kleinigkeiten. Und ja, lernt man die Menschheit an sich kennen. Wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft, dann auf jeden Fall, ja.
Hast du an dir eine Veränderung bemerkt?
Ich bin auf jeden Fall zielstrebiger geworden und ja, nehme einige Sachen viel bewusster wahr, als ich noch zu Hause war. Ich glaube, im Großen und Ganzen, klar, man wird erwachsener. Aber ich möchte sagen, dass ich auch derselbe Quatschkopf bin wie früher. Hoffe ich.
Was machst du denn, wenn du hier fertig bist heute Abend?
Ich denke, wir mit Philipp und dem Bauherrn noch ein Bier trinken und ja, Feierabend einläuten. Mal drüber schnacken, wie wir morgen anfangen. Das eine oder andere organisatorische. Vielleicht immer den einen oder anderen besuchen, wo ich halt auch schon unterwegs war. Mal Tschüss sagen, doch einen Haufen Leute hier kennengelernt.
Dieses Gespräch haben Nils Nielsen und ich vor ungefähr einem Jahr miteinander geführt. Danach sind wir beide unserer Wege gegangen und haben seitdem nichts mehr voneinander gehört. Wie auch, Nils Nielsen hat ja kein Handy, auf dem ich ihn mal eben erreichen könnte. Zwar habe ich noch die Nummer von Philipp im Saarland, aber von dort ist Nils Nielsen kurz nach unserem Interview weitergezogen. Und eine Festnetznummer oder seine Heimatadresse hat er mir auch nicht gegeben. Es war einfach eine kurze, intensive Begegnung, die aber genauso unverbindlich geblieben ist. Manchmal frage ich mich trotzdem, was wohl aus ihm geworden ist. Ob er all das auch tatsächlich gemacht hat, was er sich für seine Wanderschaft vorgenommen hatte. Vielleicht höre ich nochmal von ihm, dann könnten wir uns wieder irgendwo verabreden. Hat ja auch beim letzten Mal bestens geklappt.
Zeit mit dem Zimmermann. Vom Leben und Arbeiten auf der Walz. Lothar Nickels im Gespräch mit Nils Nielsen. Eine Produktion aus dem Jahr 2013.